Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Er hat die Sache maximal aufgepumpt. Ich will nicht sagen, zu einer Vertrauensfrage für den Kanzler hochgejazzt, aber er hat gesagt, also Leute, das ist hier ein ganz großes Ding. Das Problem ist ja immer, wenn man die Sache so hochhängt, ist natürlich die Fallhöhe auch extrem. Und dann Zweiter werden ist natürlich auch für den Kanzler besonders bitter.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Das ist Rambo Zambo, der März-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit euren Hosts Carlotta Richter und Julia Emmerich.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich heute unsere neue Folge mit Schwäbisch beginne, aber sowas geht in der Regel schief, vor allem wenn Westfalen das versuchen, die ja auch dazu neigen, relativ starken Dialekt zu haben. Ich lasse das und sag lieber Hallo und herzlich willkommen auf ganz westfälische Art und Weise bei einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, bei dem wir einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen, über seine Bundesregierung und was sonst so wichtig war im Leben des Kanzlers. Carlotta kann heute leider nicht dabei sein, aber ich freue mich sehr, dass Theresa mal wieder da ist. Theresa Matos, eine ausgewiesene Grünen-Expertin und jemand, der ebenfalls aus Baden-Württemberg kommt und deshalb, glaube ich, ein bisschen Schwäbisch zumindest versteht, wenn nicht sogar selber sprechen kann. Herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du heute an meiner Seite bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich erspare euch mein Schwäbisch.
Oh, bitte auch, nein. Jetzt musst du sagen.
Es läuft nicht so richtig rund. Aber ich verstehe es.
Mein Gefühl war, dass wir in den letzten Tagen und Wochen noch nie so viel Schwäbisch gehört haben. Klar, Landtagswahl Baden-Württemberg. Aber wir haben auch 2 Spitzenkandidaten gehört, von denen zumindest der eine nicht immer so viel Schwäbisch geredet hat. Cem Özdemir. Therese, wie hast du das als Schwäbin das empfunden? Wie kam das, dass ein Cem Özdemir plötzlich den absoluten Schwaben raushängen lassen hat?
Also mir hat ja schon immer sich selber bezeichnet als anatolischer Schwabe. Also er hat das schon immer sehr stark gemacht, diesen Teil seiner Identität. Aber ich würde auch sagen, also wenn Özdemirs Dialekt, der kommt ja aus Bad Urach, so eine Art Lautstärkeregler ist, der stand in diesem ganzen Wahlkampf einfach auf 10.
Ja.
Das kann man anstrengend finden nach einer Weile. Ich glaube aber tatsächlich, bei den Leuten vor Ort kam das ziemlich gut an. Sonst hätte er es auch nicht gemacht.
Manuel Hagel, der CDU-Spitzenkandidat, der dann ja Zweiter geworden ist, hat auch einen extrem starken Dialekt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob er da auch den Lautstärkeregler des Schwäbischen besonders hochgedreht hat, aber konntest du das identifizieren? Ist das eine besondere regionale Spielart? Ich fand diesen Dialekt extrem.
Ja, Hagel kommt aus Ehingen an der Donau, das ist in der Nähe von Ulm. Ob er immer schon so gesprochen hat, weiß ich nicht. Er wird sich sicherlich im Wahlkampf jetzt Mühe gegeben haben, erkennbar Schwabe zu sein, weil, wie gesagt, das zieht vor Ort offensichtlich. Es ist nämlich so, dass Baden-Württemberg hat sehr, sehr viele Dialekte. Also jetzt hat man 2 sehr gut besichtigen können in diesem Wahlkampf. Baden-Württemberg hat sogar eine eigene Dialektstrategie.
Um Gottes Willen, wir können alles außer Hochdeutsch.
Das war mal der Slogan, nicht umsonst. Aber nein, sie haben eine eigene Landesstrategie zur Förderung und Erhaltung der Dialekte. Insofern, Das kommt nicht von ungefähr.
Das heißt, das werden wir demnächst häufiger hören. Friedrich Merz wird das auch häufig hören, denn nach allem, was man jetzt sieht, wird Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Das kann man, glaube ich, mit einiger Sicherheit inzwischen sagen. Das heißt, er wird auch demnächst in den Ministerpräsidentenrunden sitzen.
Als einziger Ministerpräsident.
Als einziger Ministerpräsident. Oh, ich kann das vielleicht auch bald. Und dann hat Friedrich Merz nicht nur einen echten Schwaben da sitzen, sondern auch einen Grünen mal wieder. nachdem er ja mit Winfried Kretschmann jahrelang dort einem Grünen begegnet ist. Ja, das wird nicht uninteressant, auch für den Kanzler. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Theresa. Wir haben sehr viel über diese Wahl berichtet. Wir haben darüber sehr viel diskutiert, vor allem auch über das haarscharfe Ergebnis. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft denkst, was wird für dich, was wird für die Beobachter von dieser Wahl bleiben? Was ist so das Zentrale? Ist es, dass wir wieder über die Grünen reden, nachdem wir monatelang gefühlt über die Grünen fast gar nicht mehr geredet haben?
Ich weiß nicht, ob man das daraus ableiten kann, weil man ehrlich sagen muss, dass dieser sehr knappe Wahlsieg ist in erster Linie ein Sieg von Cem Özdemir als Person. Der ist wahnsinnig beliebt, der ist wahnsinnig bekannt. Und der hat diesen ganzen Wahlkampf total auf sich zugeschnitten und hat sich auch so Einmischung von den Bundesgrünen so verbeten eigentlich. Und die haben das auch gemacht, die haben das mitgespielt. Also der Beitrag der Gesamtpartei war quasi Özdemir nicht zu stören in seinem Wahlkampf. Deswegen kann man es, glaube ich, jetzt auch nicht so richtig als Sieg der Grünen an sich bewerten. Auch wenn die Partei das versucht, natürlich das so ein bisschen auch für sich zu vereinnahmen. Sagt, wir haben alle zusammen gewonnen, das ist ganz, ganz toll. Aber genau, also das war ein super interessanter Wahlkampf, weil Özdemir wirklich als Underdog gestartet ist. Keiner hat so richtig geglaubt, dass er diesen enormen Abstand, den sie hatten in den Umfragen.
Ja, bis zu 14%.
Ne? Genau.
Also das muss er erstmal aufholen.
Ja. Und deswegen, also das Vertrauen, dass er das wirklich noch auf den ersten Platz bringen kann, das war jetzt außerhalb von Özdemirs Team nicht so riesig, auch bei der Partei nicht.
Aber der Mann kann was, der Mann hat Talent und offenbar hat er auch genau diese Präsenz und dieses Momentum dann für sich nutzen können. Jetzt mal ganz weit gegriffen, ist Cem Özdemir jemand, an den die Grünen vielleicht wieder denken, wenn sie sich irgendwann vielleicht doch mal wieder die Frage stellen, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen? Ist das so ein neuer Star der Grünen, mit dem sie vielleicht wirklich auch perspektivisch planen? Oder sagst du, ist sie jetzt ein Baden-Württemberg-Phänomen? Punkt aus, Feierabend.
Ich glaube, man darf die Übertragbarkeit auf die Bundesebene nicht überschätzen. Also ja, Özdemir ist in ganz Deutschland sehr bekannt und beliebt. Der macht einfach auch seit den 90ern Politik. Der hat viel, viel Zeit gehabt, sich dieses Renommee auch aufzubauen. Aber wenn man sich den Wahlkampf anschaut, dieses extrem Pragmatische, dieses sehr Mittige, was er in Baden-Württemberg gemacht hat, das ist ja inhaltlich nicht weit weg von dem, was Habeck im Bundestagswahlkampf gemacht hat. Mit ganz anderen Ergebnissen auch in Baden-Württemberg. Das heißt, ich würde jetzt die Übertragbarkeit dieser Methode nicht überbewerten. Man muss sich das sicherlich anschauen, die Partei muss sich sicherlich anschauen, was hat er da gemacht und warum hat es funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich daraus schließen würde, dass ein Kanzlerkandidat Özdemir im Bund dieselben Ergebnisse einfahren würde. Aber er ist natürlich jetzt, also sein Wort in der Partei hat jetzt natürlich ein enormes Gewicht. So wie alle hingehört haben, wenn Winfried Kretschmann als erster und bislang einziger grüner Ministerpräsident was gesagt hat, so wird es jetzt auch sein bei Özdemir.
Enormes Gewicht. Gegen wen muss er denn da dieses Gewicht sozusagen in die Waagschale werfen? Wer ist denn im Moment bei den Grünen? Du bist tief in der Partei drin. Du siehst auch sozusagen die upcoming talents. Wer ist denn da, der in den nächsten Wochen und Monaten die Debatte bei den Grünen bestimmen wird? Gegen wen positioniert sich da der Cem oder auch für wen? Also über wen reden wir da überhaupt im Moment?
Also was quasi Personen mit Strahlkraft angeht, haben die Grünen immer noch so ein bisschen eine Lücke nach dem Abgang von Habeck und Baerbock, muss man einfach sagen. Die beiden haben
keiner so richtig nachgerutscht, oder?
Noch nicht. Es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, um das aufzubauen. Aber die beiden haben wirklich einfach über Jahre alles dominiert und die Lücke ist so schnell nicht zu schließen. Wer ein Talent dafür zeigt, auch in Milieus auszugreifen und bei Milieus anzukommen, die sonst den Grünen vielleicht nicht super nahe stehen, das ist sicherlich Ricarda Lang, die das auch ganz gezielt macht, die dafür auch an Orte und zu Menschen geht, die jetzt nicht von selber auf eine grüne, in einen grünen Kreisverband gehen würden. Das muss man sicherlich im Auge behalten. Ricarda Lang war schon mal Parteichefin. Das ging damals nicht so gut aus. Sie ist zusammen mit Omid Nuripur zurückgetreten, nachdem sie wirklich heftige Niederlagen bei den Landtagswahlen damals hatten. Das war im Herbst 24. Aber Ricarda Lang ist auch noch sehr jung.
Ja.
Da ist noch Zeit zurückzukommen, wie es ja übrigens auch Cem Özdemir in seiner Karriere gemacht hat. Das wäre ein Name, der fällt. Ansonsten haben wir natürlich zwei Parteivorsitzende mit Felix Banaschak und Franziska Brandner und zwei Fraktionsvorsitzende mit Britta Hasselmann und Katharina Dröge. Alle vier sind theoretische Kandidaten für weitere Prominenz in der Partei, aber so richtige Durchschlagskraft hat ehrlicherweise bisher noch keiner entfaltet.
Ricarda Lang ist ja einfach auch sehr geschickt, was so ihre Präsenz im Netz angeht. Also auf Social ist sie dauerpräsent, macht das sehr geschickt auch. Würdest du sagen, dass Ricarda Lang, du hast es ja gerade selber gesagt, als sie Parteivorsitzende war, lief es nicht gut für sie. Würdest du sagen, dass sie an einem Comeback arbeitet? Und würdest du sagen, sie ist möglicherweise die Frau, die die Grünen wieder zu einer alten Strahlkraft zurückführen kann? Also zweite Chance für Ricarda Lang?
Also denkbar ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt aktiv dran arbeitet. Aber es wird natürlich auch in der Partei wahrgenommen, dass sie im Gespräch bleibt. Und das auch.
Und sich auch im Gespräch halten
genau,
will, oder?
Genau, das ist schon aktiv befördert. Ja.
Sie also, sagt jetzt nicht, oh Gott, ich mache nur so ein bisschen Social.
Nee, ich glaube, sie hält sich gerade ihre Optionen offen. Diese Jahre, wo die Grünen so vom Zeitgeist quasi in die Regierung getragen wurden, also vor der Bundestagswahl 2021, die sind einfach mit der jetzigen Situation auch nicht vergleichbar. Und ich weiß nicht, ob eine Person reicht, um das wieder zu drehen. Also selbst wenn man an der Parteispitze sehr talentierte Leute hat, ist das eine große Aufgabe.
Cem Özdemir war mal sehr wichtig für die Grünen, Parteivorsitzender, ist dann auch mal unwichtig geworden, hatte also auch so seine Pausenerlebnisse und ist jetzt wieder 100% da. Könntest du dir vorstellen, dass das Gleiche mit Robert Habeck passiert, der jetzt mal so ein bisschen Abklingbecken macht, jetzt ein bisschen Forschung, Wissenschaft, Vorträge und dann nach so einer Phase wieder da ist, dass er wieder zurückkommt? Oder sagst du, die Habeck-Sehnsüchte, die der eine oder die andere noch hat, vergesst es, der ist weg?
Ausschließen würde ich es nicht vollständig. In der Partei gibt es sicherlich sehr viele Leute, die sich über seine Rückkehr freuen würden. Es gibt auch andere, die sagen würden, oh, nicht schon wieder, bitte. Ja. Wieder inzwischen die Kräfteverhältnisse sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, Habeck selbst arbeitet nicht aktiv dran. Ich glaube, er ist eigentlich ganz glücklich mit der Rolle, die er jetzt hat, sich einmischen zu können, wenn er das möchte. Das hat er ja auch ab und zu getan, als in der Grönland-Frage zum Beispiel. Er ist weiterhin ein politischer Mensch. Er ist jemand, der politisch denkt und ab und zu dieses Denken auch in die Öffentlichkeit tragen will. Aber ich sehe ihn jetzt nicht aktiv daran arbeiten, wieder in die erste Reihe zurückzukehren. Auch weil ich glaube, er die letzten Jahre als Vizekanzler und den öffentlichen Diskurs, der damit einherging und das Ganze, die ganzen Mechanismen des politischen Systems, die da an ihm erprobt wurden und die er auch versucht hat zu bedienen, also etwas ein bisschen frustrierend empfunden hat.
Habeck ist müde.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Habeck hatte, glaube ich, irgendwann keine Lust mehr, sich mit einem bestimmten Genre Schlagzeilen rumzuschlagen. Das, ich sage das wertfrei, weil das ist so ein bisschen, ja, so ist es halt, wenn man in der Spitzenpolitik ist. Es ist aber dann auch legitim zu sagen, habe ich keine Lust mehr drauf.
Wenn man mal so in die nächsten Wochen und Monate guckt, stehen ja noch ein paar andere Landtagswahlen an. Glaubst du, dass die Grünen nochmal so ein Momentum haben werden? Also wenn man die Umfragen der nächsten Landtagswahlen anguckt, wir schauen nach Rheinland-Pfalz, wir schauen nach Sachsen-Anhalt, nach Berlin, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich sehe so keine Wahl auf uns zukommen, wo ich so aus der Distanz sagen würde, da könnten die Grünen nochmal so ihren Moment haben. Im nächsten Jahr haben wir Nordrhein-Westfalen, wo die Grünen mitregieren. Da ist es weit eher wahrscheinlich. Aber wie siehst du es? War das jetzt Baden-Württemberg die einmalige Chance? Da sind sie stark geworden oder gibt es da noch irgendwo?
So eine Dynamik und so eine Aufholjagd, wie sie jetzt am Ende bei Özdemir gesehen haben, das sehe ich im Moment nicht. Wahlkämpfe sind manchmal wild, kann sich immer entwickeln und gerade in Berlin ist das Feld ja relativ nah beieinander aus CDU, SPD, Linke, Grüne, auch AfD. Das ist alles so ungefähr dieselbe Ecke in den Umfragen. Aber ich sehe, also es zeichnet sich jetzt nichts ab, wo man wirklich nochmal so an die Grünen als strahlende Sieger im Moment hat.
Und so ein richtiges Thema ein inhaltliches Thema, das den Grünen sozusagen den großen Push, also so eine, wir nehmen heute auf, Jahrestag Fukushima, so ein Ding ist ja jetzt auch, ich will das jetzt nicht herbeibeten oder so, aber ist ja auch nicht wirklich absehbar. Ne? Klima ist gerade irgendwie ziemlich uncool, oder? In der Wählerschaft?
Klima ist jetzt, also beschäftigt die Leute nicht in erster Linie, muss man sagen. Was die Leute aber beschäftigt, ist Energie.
Total.
Also ausgerechnet der Krieg im Iran könnte natürlich schon dazu beitragen, vieles, was die Grünen in den letzten Jahren gesagt haben, bei den Menschen stärker ins Bewusstsein zu tragen. Also, weil wir sehen einfach tatsächlich gerade, dass eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Straße von Hormus ist zu, Gas und Öl kommen da im Moment nicht raus, dass das sehr schnell für uns auch teuer werden wird. Und wer sich jetzt nicht ärgern muss über die hohen Preise an den Tankstellen, sind halt alle, die E-Autos fahren. Das ist tatsächlich so. Also vielleicht gleicht das den Malus und den Verruf, den sie in den letzten Jahren so bekommen haben, ein bisschen wieder aus. Aber die Riesenwelle, weiß ich nicht, hängt auch sehr davon ab, wie das jetzt weiterläuft.
Okay, bis wir also Schwarz-Grün im Bund haben, dauert es noch eine ganze Zeit. Friedrich Merz, der immer große Ablehnung gegen die Grünen formuliert hat oder so, muss sich da also noch keine Sorgen machen. Eine Sache fand ich hochinteressant bei der Baden-Württemberg-Wahl. Die Jungwähler haben relativ stark grün gewählt. Wir hatten in den letzten Wahlen immer das Gefühl, die Jungen gehen entweder zu den Linken oder zu den Rechten, also Linkspartei oder AfD, so eine krasse Polarisierung bei den wirklichen Erstwählern und so weiter. Plötzlich sehen wir da auch wieder einen Trend. Sind die Jungen so wankelmütig? Also, oder wie schätzt du ein, dass plötzlich die Grünen wieder ein Ding sind?
Naja, ich glaube, zum einen sind auch junge Baden-Württemberger halt Baden-Württemberger. Also da ist einfach die Stellung der Grünen im Land ist nochmal eine andere. Die sind da ganz anders verankert.
Ja.
Und dann greift da, glaube ich, auch der Polarisierungseffekt, den wir gesehen haben jetzt auf den letzten Metern. Wenn sich die Leute, auch Leute, die sonst vielleicht links gewählt hätten, haben sich vielleicht die Umfragen angeschaut und gesagt, naja gut, also wenn ich jetzt Hagel oder Özdemir haben kann als Ministerpräsident, dann nehme ich halt den Özdemir. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil sie hatten in den letzten Landtagswahlen stark verloren bei jungen Wählern. Zumindest für Baden-Württemberg gilt das nicht. Und das muss man beobachten bei den nächsten Wahlen, wie sich das entwickelt.
Da dies kein Özdemir-Podcast ist, sondern ein März-Podcast, gucken wir natürlich auch noch mal auf die bittere Erfahrung für Friedrich Merz bei dieser Landtagswahl. Friedrich Merz hat gesagt, das Ausland, das europäische Ausland guckt mit großer Spannung auf diese Wahl. Er hat mal wieder das gemacht, was er oft macht, wenn es knapp wird. Er hat die Sache maximal aufgepumpt. Ich will nicht sagen, zu einer Vertrauensfrage für den Kanzler hochgejazzt, aber er hat gesagt, also Leute, das ist hier ein ganz großes Ding. Das Problem ist ja immer, wenn man die Sache so hochhängt, ist natürlich die Fallhöhe auch extrem. Und dann Zweiter werden ist natürlich auch für den Kanzler besonders bitter. Er ist Zweiter geworden, beziehungsweise sein Spitzenkandidat Manuel Hagel ist Zweiter geworden, ganz knapp. Also die Sitze sind identisch, 56 für die Grünen, 56 für die CDU. Aber 0,5% lagen die Grünen am Ende vorne. Nun kann man ja sagen, dieser Manuel Hagel, über den schon sehr viel gesagt worden ist, den viele auch noch gar nicht kannten, bevor es richtig eng wurde, bei der war die überhaupt erst sich mit diesem Mann beschäftigt haben, nachdem sie merkten, dass das könnte interessant werden. Der ist am Ende jemand gewesen, der fast 6% Zugewinn geholt hat, also nicht ganz unerfolgreich war und ganz knapp am Ende gescheitert ist. Alle suchen jetzt so ein bisschen nach dem Grund, warum es nicht umgekehrt ausgegangen ist, also CDU vorne, Grüne dahinter. Und bei der Union merken wir, dass ganz viele auf diese, sie nennen es Kampagne, neutral würde man erstmal sagen, auf das, was bei den Grünen passiert ist, nämlich sie haben dieses Eva-Video rausgeholt. Wir müssen über dieses Eva-Video, glaube ich, nicht nochmal ausführlich sprechen. Das haben wir hier im Podcast schon behandelt. Würdest du sagen, dass es am Ende wirklich dieses Video war, was diesen ganz geringen Vorsprung, den Özdemir am Ende errungen hat, gebracht hat? Oder waren das aus deiner Sicht andere Punkte?
Das ist natürlich sehr schwer, da eine direkte kausale Verbindung zu ziehen zwischen diesem Video und diesen 0,5%. Das ist ja wirklich, es war ja wirklich knapp. Es hat sicherlich dazu beigetragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele, gerade jüngere Leute, gerade jüngere Frauen nochmal motiviert hat, auch wirklich zur Wahl zu gehen und zu sagen, der auf jeden Fall nicht. Es gab aber auch Faktoren aus der Bundespolitik, glaube ich, die eine Rolle gespielt haben. Also wir erinnern uns, wie die CDU-Wahlkämpfer die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, als diese ganze Debatte über Lifestyle-Teilzeit losgetreten wurde vor dem CDU-Parteitag. Ein Modell, das gerade im bürgerlichen Baden-Württemberg gerne praktiziert wird. Also natürlich nicht unter der Überschrift Lifestyle, sondern häufig unter der Überschrift Kinderbetreuung. Ja, die CDU hat gesagt, darum soll es nicht gehen, aber der Schaden war angerichtet.
Also, der nicht das Eva-Video, sondern der Gitta-Faktor, denn Gitta Connemann, die Frau, die hinter diesem Lifestyle-Vorschlag stand, also Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und Vorsitzende des Wirtschaftsflügels der Union, die ja genau diese Sachen zu einem Zeitpunkt gepusht hat, wo die Wahlkämpfer, wir kommen gleich noch auf Rheinland-Pfalz zu sprechen, aber wo die Wahlkämpfer insgesamt gesagt haben, oh Gott, oh Gott.
Ja, ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Pläne von Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin, auch von der CDU, eine Rolle gespielt haben, die gesagt hat, in Zukunft soll es keine Förderung mehr für Dachsolaranlagen auf Einfamilienhäusern geben.
Achtung, Einfamilienhäuser.
Genau, auch das sehr beliebtes Modell in Baden-Württemberg, unabhängig davon, was die Leute wählen, haben sehr viele auf dem Dach, wollen auch noch sehr viele auf dem Dach. Haben sie sich vielleicht auch nicht mit beliebt gemacht. Insofern, ich würde es, also das wirklich an diesem Video festzumachen, weiß ich nicht, ob man das so direkt tun kann. Und was die Schmutzkampagne, also die Union kommuniziert ja jetzt, es sei alles eine wirklich sehr unfaire Kampagne gewesen. Wer sich erinnert an Wahlkämpfe, die die CDU in der Vergangenheit geführt hat, der kommt vielleicht zu dem Schluss, dass da jemand zwar austeilen will, aber nicht einstecken kann.
Also Friedrich Merz hat gesagt, wir sind eine anständige Partei, wir würden sowas nie machen. Seine Schwesterpartei, die CSU, hat den Grünen mal vorgeworfen, sie würden Hunde verbieten. Da kann man jetzt sagen, ist das anständig? Also ich den Beschluss bei den Grünen habe ich noch nirgendwo gefunden, wo Hunde verboten werden. Aber ja, also Anstand und Anstand. Ich glaube auch, dass man da vorsichtig sein sollte. Gucken wir doch mal eins weiter. Wir haben es gerade schon ganz kurz angesprochen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. In anderthalb Wochen ist Rheinland-Pfalz dran. Und ich habe das Gefühl, dass Friedrich Merz gerade ein bisschen Angst vor einem Déjà-vu hat.
Wir haben wieder so eine Konstellation, diesmal nicht mit den Grünen. Also wir haben wieder eine Konstellation, quasi ein Ministerpräsident, der nicht von der CDU ist. Alexander Schweizer von der SPD regiert gerade in Rheinland-Pfalz. Und ein CDU-Herausforderer, Gordon Schnieder. Und auch da war das Momentum zuletzt auf Seiten der SPD. Und auch hier ist Schweizer bekannter als Schnieder, beliebter als Schnieder. Nicht in demselben Ausmaß wie Özdemir, aber trotzdem, da ist ein Herausforderer, der eigentlich Rückenwind aus dem Bund gebrauchen könnte und den jetzt vielleicht in den letzten Wochen nur so mäßig hatte. Und ja, könnte gut sein, dass es ähnlich ausgeht. Das ist im Moment in den Umfragen ist Schnieder noch knapp vorne. Wir nehmen am Mittwoch auf, mal sehen, was an Umfragen diese Woche noch kommt. Aber das ist auf jeden Fall dafür, dass die Union vor ein paar Monaten noch dachte, sie könnte relativ entspannt zwei Siege einfahren bei diesen ersten Landtagswahlen. Müssen sie jetzt ganz schön strampeln.
Also beim ersten hat es nicht geklappt und der zweite ist hoch unsicher. Im Moment, wenn man Umfragen, die so ein bisschen das Gefühl der Leute in Rheinland-Pfalz abfragen, anschaut, dann sieht man, dass wenn, das ist ja immer diese berühmte Frage, wenn der Ministerpräsident direkt gewählt werden könnte. Mhm. Das ist im Wahlsystem nicht so, aber auf diese Weise kann man messen, wer wäre denn der Beliebtere, ist der Schweizer weit dem Gordon Schnieder gegenüber dran. Insofern kann es tatsächlich passieren, dass auch dieses zweite Land nicht in CDU-Hand fällt. Mein Gefühl ist, dass Merz jetzt aus der Sorge heraus, dass es einen zweiten Misserfolg gibt, etwas tut, was die Union in der Vergangenheit relativ häufig getan hat, nämlich Angst zu machen vor einem Linksbündnis. Also Leute, wenn ihr nicht die CDU wählt, kriegt ihr möglicherweise ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen. Im Moment, wenn man auf die Umfragen guckt, kann das gar nicht hinhauen, weil die Zahlen sind nicht danach. Dennoch ist das natürlich so ein Angstszenario für manche bürgerlichen Wähler, die sich vielleicht dann dazu entschließen könnten, CDU zu wählen. Findest du das realistisch, dass man mit so einer Kampagne nochmal Einfluss nimmt? Oder sagst du, die Wählerinnen und Wähler sind schlau genug, die sehen genau, was dahinter steckt?
Da kenne ich die Rheinland-Pfälzerin.
Du bist Schwäbin, du kennst die Rheinland-Pfälzer
vielleicht
nicht.
Vielleicht nicht gut genug, um das bewerten zu können. Aber ich glaube, dass die Linkspartei insgesamt an Schrecken verloren hat in den letzten Jahren, ehrlicherweise. Also ich meine, sie hatten in Thüringen lange einen Ministerpräsidenten. Sie sind in mehreren Landesregierungen, inzwischen auch in Bremen, in Westdeutschland. Und da wurde Privateigentum auch noch nicht verboten, um es mal ein bisschen zuzuspitzen zu formulieren. Also ich verstehe, dass die CDU das jetzt taktisch so macht. Schon deswegen, weil sie bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Wahl mehr rausholen kann, wenn Schweizer nicht noch eine zweite Option hat. Wir werden sehen in eineinhalb Wochen, ob das ein Erfolgsrezept ist oder ob das nicht ein bisschen, also rote Sockenkampagne, ein bisschen sehr 70er ist.
Sehr schön gesagt, Theresa. Wir werden drüber reden. Wir müssen noch mal ein bisschen über die nächsten Stunden und Tage reden. Wir nehmen heute, du hast es gesagt, am Mittwoch auf. Heute Abend ist Koalitionsausschuss für Merz insofern ein wichtiger Termin, als dass die erste große Runde jetzt ist nach der Landtagswahl. Und wir haben ja, auch wenn wir gerade sehr intensiv über ein Land geredet haben, international nach wie vor Großlagen, die diese Koalition natürlich ebenfalls betreffen. Der Krieg im Iran, die Angriffe der Amerikaner und der Israelis, die Gegenschläge des Iran, das geht alles weiter. Das große Thema Energie ist noch da. Heute im Koalitionsausschuss wird das auch eine Rolle spielen.
Ja, also die Spritpreise sind nach wie vor über 2 Euro pro Liter. Das merken die Leute natürlich sehr direkt, gerade wenn man täglich Auto fahren muss, wenn man pendelt zum Beispiel, geht das einfach echt ins Geld. Und deswegen beschäftigt das jetzt auch die Bundesregierung, die überlegt, wie man da irgendwie für Erleichterungen sorgen kann, ohne nur Steuergeld quasi direkt an die Mineralölkonzerne zu übergeben. Heute wurde schon ein Teil der Ölreserven freigegeben und heute Abend wird sich die Regierung da nochmal drüber beugen und überlegen, wie man vielleicht noch weiterkommen kann.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Damit sind wir auch schon bei unserer Lieblingskategorie, die Zahl der Woche. Theresa, hast du eine Zahl der Woche mitgebracht?
Ich würde direkt die 2 Euro und mehr nehmen, die die Leute gerade an den Tankstellen überall sehen. Das beschäftigt, glaube ich, sehr viele. Und je nachdem, wie lange dieser Krieg noch dauert, wird das Problem auch eher größer als kleiner.
Meine Zahl der Woche weist in die nächsten Tage. Die Zahl ist 2500. Ungefähr so viele Einwohner hat das kleine nordnorwegische Nest, jetzt denken alle, wohin geht dieser Satz, das kleine nordnorwegische Nest Andenes, wirklich ganz weit oben, schon fast Polarkreis. Friedrich Merz reist dorthin, Donnerstag auf Freitag, um dort eine Raumstation sich anzugucken. Das ist ein Ort, von dem Satelliten ins All geschossen werden. Norwegen und Deutschland haben da eine Kooperation. Und gleichzeitig ist da oben in der Ecke gerade auch ein NATO-Manöver, Cold Response. Also wie verteidigen wir das europäische Nordmeer gegen mögliche Aggressoren? Das heißt, Friedrich Merz kommt aus der Baden-Württemberg-Schlappe, geht demnächst in das offene Rennen in Rheinland-Pfalz und muss zwischendurch mal eben wieder die Welt retten. Diesmal fährt auch im All. Auch da hat Deutschland Aktien drin. Wir werden sehen, wie es ihm dort ergeht und freuen uns schon drauf, wenn wir nächste Woche wieder darüber sprechen können. Vielen Dank euch allen beim Zuhören, beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.